Es wird heiß auf der Trainerposition beim FC Bayern München. Drei heiße Kandidaten soll es geben. Wir schauen uns die an. Und natürlich, nach so einer Blamagensaison muss der FC Bayern München zurückkommen. Und da gab es auch jetzt Neuigkeiten, wie das funktionieren soll. Und eventuell, wer hier in den Kürzeren ziehen muss bei diesem Weg, welche Opfer getätigt werden müssen, die schauen wir uns auch an. Heute du an meiner Seite mit dabei, Sebastian, schön, dass du da bist, auch wieder reichlich zu sprechen heute. Allen angefangen natürlich mit der Trainerposition beim FC Bayern München, denn die bleibt natürlich der heiße Pflaster einfach in diesen Wochen, bis man natürlich jetzt eine endgültige Aussage hat. Wir haben schon berichtet, Xavi Alonso hat offiziell abgesagt, er bleibt bei Bayer Leverkusen und ich glaube, damit ist der Mann, den wir ja alle gerne sehen wollten beim FC Bayern München. Selbst Stanisic hat sich ja dazu geäußert, dass er schade findet, dass Xavi Alonso doch nicht den Weg nach München gefunden hat, der jetzt momentan unter ihm wirklich wieder, glaube ich, da haben einige Bayern-Fans sich gewünscht, doch Zeisic in dieser Saison beim FC Bayern-Trikot zu sehen. Und drei heiße Kandidaten wurde berichtet. Ich bin mal erstmal gespannt, wer diese drei heiße Kandidaten sind. Und dann gehen wir auch gerne später ein, wer da realistisch ist oder wer da auf jeden Fall off-topic, off-place in dieser Liste wählt. Aber wer sind denn die drei Kandidaten, die momentan beim FC Bayern München auf der Final List stehen?
Ja, es gab einen Bericht vom Kicker, da hieß es, es gibt drei Kandidaten, mit denen sogar schon gesprochen wurde. Entweder mit ihnen persönlich oder eben mit ihrem Management. Da muss man, glaube ich, recht vorsichtig sein, weil mit Leuten, die jetzt unter Vertrag sind, darf man ja jetzt noch gar nicht so richtig sprechen. Aber jedenfalls hat man Kontakt aufgenommen zu drei Trainern und das sind alles Leute, über die wir auch schon gesprochen haben, aber da wird es jetzt halt konkreter. Nummer eins ist Roberto De Zerbi, soll von vielen ja der Top-Kandidat sein. Auch Max Eberl soll ein großer Fan sein. Der zweite ist Julian Nagelsmann, das wäre dann eben die Comeback-Lösung. Und der dritte ist einer, über den auch schon berichtet wurde und den auch schon manche ins Gespräch gebracht haben, das ist Ralf Rangnick. Jetzt soll es bei manchen Befürworter geben, aber auch Zweifler geben bei bestimmten Themen. Zum einen ist es bei De Zerbi, gibt es manche, die sagen, da könnte es diese Sprachbarriere geben. Man macht sich da wohl nicht nur Sorgen, dass man die Kabinenansprache nicht richtig halten kann oder die Trainingsleitung nicht richtig machen kann, weil da ja jetzt auch viele schon sagen, Tuchel macht es auch auf Englisch, De Zerbi trainiert jetzt einen englischen Verein, da kann er sich auch ausdrücken, das wäre ja nicht das Problem, aber es gibt wohl Stimmen im Aufsichtsrat, die sagen, man muss sich auch so sehr mit dem Verein identifizieren, dass man dieses Mir-San-Mir leben kann und eben auch im Clubumfeld mit den Leuten kommunizieren kann und auch ganz wichtig, dass der Trainer eben auch mit den Bossen kommunizieren muss und das möchte man wohl am liebsten oder da gibt es manche Stimmen, die sagen, das würden sie am liebsten ohne einen Dolmetscher machen. Heißt, ich weiß nicht, ob alle im Aufsichtsrat oder bei den Bossen dann auch so gut Englisch sprechen, dass sie auch direkt mit De Zerbi sprechen könnten. Kann schon sein, aber das ist wohl was, was gegen ihn sprechen würde. Zweifel gibt es dann wohl auch an Julian Nagelsmann. In diesem Bericht heißt es, es gibt Befürworter und Zweifel, aber er ist der Trainer, bei dem die Meinungen am meisten auseinandergehen. Lothar Matthäus hat auch ein bisschen mal wieder aus dem Nähkästchen geplaudert und hat gesagt, er weiß, es gibt genau einen, der sehr dagegen ist in der Bayern-Führungsriege. Da kann man jetzt spekulieren, wer das ist. Er wollte den Namen nicht verraten. Aber das sind so die Fronten. Interessant irgendwie, bei Ralf Rangnick hört man keine Gegenstimmen, was dagegen sprechen würde. Das heißt, vielleicht ist das ja dann am Ende der Kompromisskandidat.
Ja, du hast gesagt, bei Nagelsmann gehen die Meinungen weit auseinander. Und ich glaube, das unterschreiben viele momentan. Ich meine, man hat sich ja, ich sag jetzt nicht aus gutem Grund getrennt, aber da gab es schon gewisse Sachen, die Nagelsmann einfach beim FC Bayern München nicht gut gemacht hat. Und vielleicht sind das auch die Folgen dessen, warum jetzt die Mannschaftskonstellation so ist, wie sie ist. Und wenn man quasi die Ex zurückholt, geht man ja trotzdem ein gewisses Risiko meiner Meinung nach ein, dass die alten Fehler wieder mit zurückgebracht werden oder die alten Abläufe zurückgebracht werden, einfach sich nichts geändert hat, es gibt keine neuen Impulse, keine neue Strategie, wie der FC Bayern München in den nächsten Jahren aufgebaut werden soll und so weiter und so fort. Also man will ja von jetzt aus wirklich nach vorne kommen. Man hat gemerkt, mit Tuchel passt das nicht und deswegen geht man jetzt diesen Schritt ein, noch einen neuen Weg zu gehen. Und ich finde, dieser neue Weg, wenn es mit einem alten Trainer wieder anfängt, weiß ich nicht, was für eine große Veränderung das sein sollte. Klar, Nagelsmann ist jetzt kein schlechter Trainer, aber ich weiß jetzt nicht, ob unser Nagelsmann FC Bayern München trotzdem zu den Top-Vereinen gehört hat, wie zum Beispiel Real Madrid, Manchester City. Klar gab es gute Phasen unter Nagelsmann, klar gab es Spieler, die er groß rausgebracht hat unter Nagelsmann, aber das hat zum Beispiel Tuchel auch geschafft. Also es mit jetzt Pavlovic zum Beispiel. Ich denke einfach nur, wenn man wirklich zurückgreift auf diesen Trainer, dass man vielleicht alte Probleme mit sich bringt und dann, dass man dieses Problem wieder hat, okay, wir haben es jetzt uns zugegeben, dass der Trainer nicht gepasst hat, jetzt bringen wir ihn zurück, geben zu, dass es vielleicht klappen könnte und dann passt es nicht und dann müssen wir wieder zugeben, dass es nicht geklappt hat. Und ich finde, das ist einfach nicht professionell, was der FC Bayern München in dieser Situation auf jeden Fall nicht gebrauchen könnte, wieder medial groß zu werden, dass da in der Führung keiner weiß, was gemacht werden soll. Und ich denke, Eberl würde, glaube ich, auch diesen Schritt nicht gerne gehen wollen. Und daher würde es vielleicht, du hast Rangnick auch erwähnt, Serbi erwähnt, dass vielleicht ein ganz, ganz neuer Wind reinkommen sollte beim FC Bayern München, wo ich sagen muss, Rangnick ist jetzt nicht unbedingt auch mein größter Favorit. Also da bin ich auch zwiegespalten, was den Trainer anbelangt. Aber du kannst mal gerne deine Favoriten vielleicht aus der Liste oder vielleicht einen anderen nennen.
Also erstmal muss ich dir recht geben, was du sagst zum Nagelsmann. Ich verstehe da deine Zweifel und ich glaube, man müsste auch mehr Zweifel haben. Ich glaube, man macht sich jetzt gerade ein bisschen zu einfach bei den Bayern, weil man so lapidar sagt, Nagelsmann wurde rausgeworfen von Oli Kahn und wurde rausgeworfen von Hasan Salihamidzic und die sind die Schuldigen, die sind jetzt weg und sonst war alles rosa-rot und sonst hätten wir ihn niemals rausgeworfen. In die Richtung hat sich auch Uli Hoeneß geäußert, hat gesagt, das ist ein Fehler. Ja, vielleicht war es ein Fehler, aber ich glaube, man muss auch sehen, dass es auch Sachen gab, die im Argen lagen. Nach dem Rauswurf von Nagelsmann gab es auch Berichte, dass er sich sehr oft beschwert hat, dass er oft im Vorstandszimmer war und sich über einzelne Spieler beschwert hat. Es gab auch Szenen, wo er sich vor Medienvertretern, ich möchte nicht sagen ausgekotzt hat über Spieler, aber schon auch Kritik geäußert hat. Das haben auch alle mitgekriegt. Ich glaube, er hatte auch nicht das beste Verhältnis zu allen Spielern. Also ich glaube, man muss sich schon davor hüten, jetzt so zu tun, als wäre da alles super gewesen und als wäre das nur eine komische Idee von Brazzo und von Kahn gewesen. Und wenn man jetzt ihn wiederholt, dann müsste man jetzt schon schauen, was sein Plan ist. Da ging es dann auch um die Vertragsverlängerungen. Wenn er jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt nochmal, mit Leroy Sané nicht könnte, dann muss man ja auch sehen, verlängert man jetzt wirklich nochmal mit dem. Dann würde Nagelsmann ja noch mehr Macht kriegen, als er vorher schon hatte. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt gut wäre. Ich glaube auch, das Kapitel ist jetzt erstmal beendet für mich. Heißt ja nicht, dass er nicht noch erst so ein junger Mann ist, jetzt 36, der kann ja auch nochmal in 10 oder 20 Jahren nochmal zu den Bayern kommen. Da ist dann nochmal mehr Gras drüber gewachsen, da sind nicht mehr die handelnden Personen. Wenn wir zum Beispiel auch dran denken, und das ist die letzte Sache, die ich dazu sage, mit Manuel Neuer war das Verhältnis ja wohl auch ziemlich angeschlagen, als damals Tapalovic, sein bester Freund und Torwarttrainer, rausgeworfen wurde. Das ging ja auch wohl auf Betreiben von Nagelsmann. Das wären dann lauter so Dinge, wo es noch alte Wunden gäbe, glaube ich. Und warum muss man sich das jetzt nochmal freiwillig antun, wenn man auch andere Optionen hat? Bei De Serbi, muss ich sagen, finde ich einen sehr interessanten Kandidaten. Ich habe jetzt in letzter Zeit viele Aussagen gelesen oder Videos gesehen von Spielern, die sagen, das ist der beste Trainer. Ich habe Kevin Prince Boateng zum Beispiel gesehen, der bei Sassuolo mit ihm zusammengearbeitet hat. Der hat sehr genau erklärt, warum er der beste Trainer war, den er jemals hatte. Und wir wissen, Kevin Prince Boateng ist wirklich rumgekommen in der Fußballwelt, hat bei vielen Vereinen gespielt, hatte viele Trainer und sagt, das war mein bester Trainer. Der hat mir Sachen beigebracht und da war Kevin Prince Boateng schon am Ende seiner Karriere, hat gesagt, er hat mir Sachen beigebracht, die ich so vorher nicht wusste, über die ich nie nachgedacht habe und dass der so detailversessen ist und so gut ist und dass es so an Pep Guardiola erinnert. Das hört sich ja schon mal gut an. Man hat auch gelesen, dass Pascal Groß, der ja Spieler bei ihm in Brighton ist, in der Nationalmannschaft den Bayern-Spielern vorgeschwärmt hat und gesagt hat, hört zu, das ist ein super Trainer, das wäre sicher auch einer für euch. Also das hört sich fachlich einfach gut an. Ich würde mir aber auch ein bisschen die Gedanken machen, wegen der Sprache, ob es nicht gut wäre, die deutsche Sprache zu können. Und da kommen wir, wie ich schon gesagt habe, zu Ralf Rangnick. Ich glaube, der könnte schon ein guter Kompromisskandidat sein. Man weiß ja, es gab mit Ralf Rangnick auch manchmal Probleme in anderen Vereinen. Der hat sich oft gerieben mit anderen Leuten, einfach weil er auch denkt, dass er sich am besten auskennt über Fußball. Ich glaube, er ist auch ein absoluter Fußballfachmann. Und für mich muss das aber nicht unbedingt schlecht sein. Ich denke da ein bisschen an Matthias Sammer früher. Da hat man auch gesagt, oh, jetzt kommt der zum FC Bayern. Der streitet ja immer mit allen. Er war aber, natürlich, er war kein Trainer, er war Sportdirektor, aber trotzdem, er war ein absoluter Fußballfachmann. und hat dann, denke ich, schon zusammen mit Pep Guardiola die Bayern eigentlich bereichert, einfach weil so ein Top-Trainer es auch braucht oder Top-Leute es brauchen, andere Top-Leute um sich zu haben, wirkliche Kenner um sich zu haben. Und ich glaube, Ralf Rangnick ist einer der größten Fußballfachmänner in Deutschland. Er hat auch bewiesen, dass er ein Trainer ist, der mit jungen Spielern auch umgehen kann, hat immer wieder junge Spieler rausgebracht und das soll ja jetzt auch ein bisschen der Weg sein, Stichwort Pavlovic, Stichwort Tell. Ich glaube, er ist schon ein Trainer, der mit solchen Spielern kann, der die auch entwickeln kann. Die Frage wäre halt, kann er sich mit den absoluten Topstars irgendwie vertragen? Das ist ja immer das große Problem bei Bayern, aber vielleicht, wenn es jetzt mal so einen Umbruch gibt, gibt es gar nicht mehr die absoluten Topstars. Und das ist auch noch eine Sache, er war bei Manchester United auch als Trainer. Das ist ein absoluter Weltverein, auch wenn da so ein bisschen Chaos geherrscht hat. Das ist ein großer Club, das muss man auch können. Das hat der Serbi noch nicht gemacht. Natürlich, er ist nicht lange da geblieben, Ralf Rangnick, aber in diesem Umfeld zu arbeiten und dann auch noch im ausländischen Umfeld ist, glaube ich, schon was, was einen auch nochmal weiterbringt. Ist auch ein hartes Pflaster, was die Medien angeht. Hält sich immer noch für den größten Club in England, Manchester United. Der hatte dann Cristiano Ronaldo da, der gesagt hat, wer ist denn dieser Rangnick, habe ich noch nie gehört. Mit solchen Situationen, das ist erstmal hart, aber solche Situationen lassen einen ja auch wachsen. Und ich glaube, dass er da schon auch viel mitgenommen hat nochmal, dass das eine Art sein könnte, die ihn vorbereiten könnte, auf den FC Bayern dort gearbeitet zu haben. Und ich denke da ein bisschen, wenn es gut läuft, könnte das so eine Lösung sein, wie zum Beispiel Ottmar Hitzfeld. Das war ein Trainer, der schon sehr viel erreicht hat in der Bundesliga, mit Dortmund, der lange Jahre auf dem Buckel hatte und dann mit seiner ganzen Erfahrung nach München gekommen ist und da nochmal eine Ära geprägt hat. Der ganz extreme Fall Sir Alex Ferguson in Manchester. Man weiß ja, dass man jetzt eine längere Ära prägen will. So lange wie bei Ferguson geht es, glaube ich, gar nicht mehr im Fußball jetzt. Aber ich glaube schon, wenn es gut läuft, könnte Ralf Rangnick so einer sein, der über mehrere Jahre dabei sein könnte, auch weil er sich eben gut versteht, wohl mit Christoph Freund aus der Red Bull-Zeit, ein gutes Verhältnis hat zu Max Eberl. Also wenn die sich alle verstehen würden und Eberl hätte nicht Angst, dass er eigentlich der neue Sportvorstand werden will, das ist ja eine Gefahr, die auch besteht, dann glaube ich schon, dass das auch funktionieren könnte. Also ich finde die Idee Ralf Rangnick gar nicht so absurd, muss ich sagen.
Also ihr könnt uns mal verraten, wen habt ihr gerne auf dem Radar? Fußballfachmann, die Ex-Newcomer, also Serbi Nagelsmann oder Rangnick, können mal gerne deine Einschätzung von euch in den Kommentaren gerne geben oder gerne auch für den Podcast zuhören, was zum Nachdenken. Ich meine, wie kann es beim FC Bayern München vorangehen? Braucht man wirklich jetzt wieder einen alten Erfahrenen an der Seite oder darf es mal wieder jemand Junges sein? Und dann, ich glaube, wir können uns alle eingestehen, dass diese Saison nicht wirklich Bayern-like ist. Man ist sehr früh im DFB-Pokal ausgeschieden und ich sag mal so, mit 13 Punkten hinter Leverkusen ist nicht nur die Meisterschaft gegessen, sondern es ist einfach nur peinlich. Also, dass man wirklich hinter einer Mannschaft momentan ist, wo der Trainer frisch 1,5 Jahre da ist und die zur ersten Meisterschaft seit lang führt, ist das schon recht schlimm in meinen Augen für den FC Bayern München, so großen Abstand zu haben. Also, da geht es nicht nur um Platz 2 oder Platz 1, sondern wirklich die 13 Punkte treffen da einem hart. Klar, in der Champions League gibt es noch vielleicht eine kleine Hoffnung, aber sind wir mal ehrlich, der große Favorit ist der FC Bayern München da einfach nicht. Also man bewegt sich da einfach für mich von K.O.-Spiel zu K.O.-Spiel und sieht einfach, wie weit kommt man, wie viel Glück hat man und ob das überhaupt dann am Ende reicht. Aber da sind wir uns auch alle einig, es muss natürlich sich was ändern und da muss man ein Zeichen setzen und die Verantwortlichen wollen auf jeden Fall Zeichen setzen. Und da haben wir auf jeden Fall einiges besprochen, Sprichwort Investitionen, also auf jeden Fall was mit Geld zu tun hat, denn da wollen sie auf jeden Fall auf eine Art gute Sachen für gute Sachen ausgeben, aber auf der anderen Seite Geld einsparen, damit der FC Bayern München finanziell unterm Strich auf jeden Fall besser steht und Investitionen getätigt werden. Aber wie kommt man denn da jetzt voran? Klar, ist jetzt erstmal, hey, wir wollen was verändern, schön und gut, Sebastian, aber wie kann es der FC Bayern München denn richten?
Ja, ich glaube, du hast es schon angesprochen, es muss auf zwei Beinen stehen, der ganze Umbruch. Zum einen gibt es jetzt diesen Bericht vom Kicker, dass die Bayern wirklich groß investieren wollen, im großen Stil investieren wollen und auf der anderen Seite aber auch Verkäufe tätigen, von wirklich prominenten Spielern, nicht nur Leute abgeben wie Buna Sarr oder Erik-Maxim Choupo-Moting, wo man schon weiß, dass die gehen, sondern es soll wirklich prominente Namen geben, wo man Geld dafür einnehmen will. Was ich ganz interessant finde, ist auch, dass es heißt, trotzdem, trotz dieser Bereitschaft für große Investitionen möchte der Aufsichtsrat ganz genau hinschauen, wie man das Geld ausgibt, weil man der Meinung ist, dass man da in den letzten Jahren, in der jüngeren Vergangenheit, mal ein bisschen zu übertrieben ausgegeben hat. In diesem Bericht wurde ein sehr interessantes Beispiel genannt. Was ich interessant fand, war der Transfer von Lucas Hernandez. Wir erinnern uns, der ist ja damals gekommen von Atletico Madrid für 80 Millionen. Man hat die Ausstiegsklausel gezogen. Sehr, sehr viel Geld für einen Verteidiger, bis dann Harry Kane gekommen ist, der teuerste Bayern-Transfer. Und sowas will man wohl nicht mehr. Wenn wir jetzt danach einen Strich drunter ziehen, gut, man hat dann, glaube ich, noch 50 Millionen, 60 Millionen gekriegt für ihn, als man ihn abgegeben hat nach Paris. Aber es war schon sehr viel Geld für einen Verteidiger. Und es war jetzt auch, Lucas Hernandez hat starke Leistung gebracht, aber war nicht der Spieler, der eine Ära geprägt hat beim FC Bayern. Und sowas will man wohl nicht. Ich glaube, das ist auch nochmal ein kleines Nachtreten gegen Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn. Man ist da wohl der Meinung, die haben bei Transfers manchmal ein bisschen zu viel ausgegeben und das möchte man jetzt vermeiden. Also ich denke, dass es vielleicht heißt, dass man, wenn man im großen Stil investiert, dass man nicht einen Spieler für sehr viel Geld holt, sondern dass man vielleicht eher viele Spieler holt, dass dieser Umbruch noch großflächiger wird und gleichzeitig das halt auch unterstützt durch Spielerverkäufe. Wir erinnern uns zurück, es gab nicht so oft, dass die Bayern wirklich teuer Spieler verkauft haben, weil wenn die Spieler irgendwann mal bei Bayern waren, dann war das oft so die Endstation und ab da ging es dann nur noch abwärts. Ich denke, wir werden jetzt öfter mal Transfers sehen, wo wirklich ein Top-Spieler zu einem anderen Top-Verein für recht gutes Geld verkauft wird. Das wäre dann auch eine relative Neuerung beim FC Bayern.
Ja, und auf der anderen Seite müssen ja auch gleichzeitig, und da sind wir uns alle auch einig, gerne auch FCB Inside Update da täglich mal reinhören, weil wir da auch täglich natürlich über aktuelle News reden. Aber das ist einfach eine News gewesen oder ist eine Tatsache gewesen, dass der FC Bayern München, wenn man sich in Europa umschaut, einfach auf die Breite viel zu viel zahlt, was die Gehälter anbelangt. Also da verdienen wirklich viele, viele Spieler zweistellig in Richtung 20 Millionen, über 20 Millionen. Und das gibt's bei anderen Vereinen einfach nicht so. Wir hatten das witzige Beispiel einer unserer Headlines-Folgen, wo wir Rodri mal verglichen haben mit was der verdient bei Manchester City und was zum Beispiel Goretzka oder so oder Gnabry bei Bayern München verdient. Und wenn man das wirklich merkt und sieht, denkt man sich, okay, warum ist das so? Warum schafft es Manchester City, da einen Spieler zu beeindrucken und zu sagen, okay, du spielst für uns, aber kriegst eben nur das Gehalt in Anführungszeichen und warum ist das beim FC Bayern München so? Also Gehälter sollen auch gespart werden, ne, Sebastian, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor und vielleicht kannst du auch dazu addieren, wen könnte das dann am Ende treffen, wenn man jetzt wirklich diesen Cut macht?
Ja, einen hat es schon getroffen, wir erinnern uns dran, Alphonso Davies, der wollte jetzt auch voll reingreifen. Was ich interessant fand an diesem Artikel im Kicker war auch noch, dass es hieß, im Aufsichtsrat sagt man, man möchte jetzt nicht mehr jedem Spieler einfach mal so zwischen Tür und Angel 17, 18 Millionen zahlen. Das wäre wohl früher so vorgekommen. Ich stelle mir das dann so vor, der Berater musste nur kurz den Kopf ins Büro reinstrecken und hat dann schon seine 17 Millionen gekriegt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber so scheint es schon ein bisschen gewesen zu sein und das will man jetzt halt verhindern. Also Alphonso Davies hat gesagt, ich will 20 Millionen und die Antwort war, du kriegst 12 bis 13. Natürlich ist 12 bis 13 Millionen immer noch ein sehr, sehr gutes Gehalt, aber es ist halt schon ein ziemlicher Abstrich zu dem, was er sich vorgestellt hat. Früher hätte man sich da vielleicht noch in der Mitte getroffen, aber jetzt scheinen die Bayern da hart zu bleiben und zu sagen, das ist unser Angebot, nimm's oder geh. Und du hast nach den Namen gefragt, wen könntest du noch erwischen? Ja, die Leute, die jetzt dann bald verhandeln werden. Wir wissen, das ist Leroy Sané, dessen Vertrag läuft auch 2025 aus und das ist Joshua Kimmich, bei dem läuft auch der Vertrag 25 aus. Heißt, wenn man die nicht ablösefrei gehen lassen will und wir haben gerade drüber geredet, man möchte Ablösesummen auch einstreichen, um andere Spieler zu finanzieren, dann wird man jetzt bald mit denen verhandeln. Sonst muss man wirklich über einen Verkauf im kommenden Sommer nachdenken, im Sommer 24 und die, denke ich, werden den neuen Kurs auch zu spüren bekommen. Die verdienen beide so auch um die 20 Millionen. Über Leroy Sané hat man jetzt schon gelesen, dass es ihn wohl treffen wird, dass man ihm einen neuen Vertrag anbieten wird, aber mit gekürzten Bezügen. Und das ist halt was ganz Neues im Vergleich zu den Bayern bisher, weil da hat man wohl immer natürlicherweise eine Gehaltserhöhung gekriegt, wenn man da ist. Und dann hat man nochmal verlängert um 4 Jahre, dann hat man immer eine Gehaltserhöhung gekriegt. Das wird jetzt nicht mehr so sein und ich denke, dass es auch bei Kimmich so sein wird. Ich glaube, man gibt den Leuten dann auch so ein Zeichen, identifizier dich mit uns, geh diesen Weg mit uns mit, auch wenn es vielleicht ein bisschen weniger Geld gibt, oder such dir einen neuen Verein, gerade bei diesen Spielern, wo man weiß, dass man da gutes Geld damit verdienen kann. Also wenn jetzt Joshua Kimmich sagt, nein, ich nehme dieses Geld nicht an, Manchester City zahlt mir mehr oder der FC Barcelona, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber irgendein Club in England zahlt mir mehr und ich gehe dahin, dann wird es halt heißen, gut, dann kostest du 50 Millionen, 60 Millionen. Und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt, ob man da dann wirklich auch diese Ablösen einstreicht im letzten Jahr vor Vertragsende, weil das ist die große Frage. Bei Davis hat man jetzt wohl schon das Problem, dass man sich vorstellt, man möchte 50 Millionen kriegen, aber Real Madrid kennt natürlich auch die Situation. Und wenn die dann irgendwie 25 bieten oder irgendein windiges Tauschgeschäft, dann überlegt man sich vielleicht doch nochmal, ob man 1-2 Millionen mehr beim Gehalt zahlt. Das ist dann das Problem bei diesem Poker. Aber ich glaube, dass die Bayern jetzt gerade gewillt sind, da relativ hart zu bleiben.
Und ich glaube, es kann einem schon ein bisschen die Angst nehmen, für viele, die sich jetzt da draußen denken und die Frage stellen, ey, ist der FC Bayern München dann noch wettbewerbsfähig mit den anderen europäischen Topclubs? Und ich denke durchaus ja, weil wir haben gerade, also wir geben Vergleiche wirklich, dass Rodri unter 15 Millionen Euro pro Jahr verdient bei Manchester City und ein Kimmich 20 Millionen brutto pro Jahr bei Bayern München. Also auch wenn er wechseln würde, ich glaube nicht, dass Manchester City oder egal, wer es am Ende sein wird, am Topclub in England, ihn da auf einmal 22 Millionen Pounds oder 25 Millionen Pounds pro Jahr geben wird. Also der ist sich dem auch bewusst. Und solche Cuts zu machen, wäre, glaube ich, jetzt auch nicht verkehrt. Um einfach mal kurz wieder wirklich zu sagen, ey, doch dieser Kurs, den wir jetzt in der Vergangenheit gegangen sind, ist einfach falsch. Wir müssen jetzt die Strickleine ziehen und sagen, okay, bis dahin und nicht weiter. Also du wirst auf jeden Fall gerecht bezahlt, also diese 12 bis 13 Millionen Euro für Davis, finde ich jetzt nicht als eine Art Beleidigung oder wie es der Berater betitelt hat, als unfair oder vielleicht nur die Verhandlungen als unfair betitelt hat, aber trotzdem ist irgendwo eine Wertschätzung trotzdem in diesem Betrag drin. Es ist einfach nur wirtschaftlich am Ende nicht sinnvoll, über 20 Millionen Euro ständig anbieten zu können oder über 15 Millionen Euro anbieten zu können für Spieler, die es eben nicht wert sind. Und ich glaube, da ist es ganz gut. Und wie gesagt, diese Angst kann man wirklich einem nehmen, wenn man die Vergleiche macht zu den anderen europäischen Topclubs, die durchaus weniger zahlen für diese Spieler und die Spieler trotzdem bereit sind, diesen Clubs zu wechseln und dort große Karrieren zu spielen. Ich meine, bei Manchester City, wenn man sich das anschaut, da sind sehr, sehr, sehr viele Spieler, die sehr, sehr lange mit dabei sind, Kevin De Bruyne. Und klar gab es dann Gehaltserhöhungen, aber das waren verdiente Gehaltserhöhungen, weil er wirklich dann auch diese Leistung gezeigt hat. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, wenn dieser Spieler wirklich auch dann die Leistungen zeigt und zum großen Erfolg beim FC Bayern München leistet, dann okay, Gehaltserhöhung hast du dir verdient. Aber wenn es halt Spieler sind, die ständig verletzt sind, wir haben Hernandez vorhin erwähnt, Riesenbetrag bezahlt und war auch einer der Spieler, wirklich oft verletzt war und wie Sebastian gesagt hat, jetzt nicht die große Ära beim FC Bayern München geprägt hat. Also
ja, und rechne nochmal umgekehrt, also bei dem Rechenmodell sind die Bayern jetzt noch wettbewerbsfähig. Dann kann man ja auch umgekehrt fragen, waren sie denn wettbewerbsfähig auf dem absoluten Top-Top-Niveau, als sie diese irren Preise gezahlt hat? Also überleg mal, wie lange war man nicht mehr im Champions-League-Halbfinale? Wie oft ist man gescheitert irgendwie vorher gegen Clubs wie Villarreal? Das war ja auch in den Zeiten, wo man die 20-Millionen-Beträge jedem gezahlt hat oder vielen Spielern gezahlt hat. Und das hat ja auch nicht dazu geführt, dass man jetzt die ganze Zeit nur die Champions League gewonnen hat mit diesen hohen Beträgen. Also so gesehen würde es vielleicht auch gut tun, eher die hungrigen Spieler reinzuholen. Lasst mal überlegen, mit wem hat man denn die Champions League gewonnen? Das waren nicht nur die Spieler, die die ganze Zeit 20 Millionen verdient haben, sondern auch Leute, die einfach hungrig waren und die vielleicht von einem kleineren Club gekommen sind und jetzt ihren Traum erfüllen wollten. Und ich denke, da müssten die Bayern auch wieder hinkommen.
Ja, und gerne dazu eure Meinung auch zu dem Thema anschließend in den Kommentaren. Wir diskutieren gerne dort weiter. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören hier bei einer weiteren Folge Headlines. Wir hören uns und sehen uns dann hoffentlich wieder zu einer nächsten Folge nächste Woche. Also gerne wieder einschalten, gerne abonnieren. Vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit. Bis nächste Woche. Macht's gut. Servus. Ciao, ciao.